Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Verehrte Hörer, mit 23 vorwiegend soziologischen, kulturanthropologischen und ethnologischen Vorträgen versucht die RIAS Funk-Universität gegenwärtig einen wissenschaftlichen Überblick über die moderne Gesellschaft und ihre Menschen. Die unter diesem Titel stehende 38. Vortragsreihe wird heute fortgesetzt mit einem Referat von Professor Sigrid Westphal-Hellbusch, Freie Universität Berlin, über kulturell bedingte Deutungen von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Die Formulierung des Themas weist auf die Frage hin, ob es Variationen in der Vorstellung von einem männlichen bzw. weiblichen Verhalten gibt, die von der jeweiligen Kultur abhängen. Die Antwort darauf lautet ja. Damit stehen wir vor der Aufgabe, die Einflussnahme der Kultur auf die Handlungen und Vorstellungen der Menschen zu betrachten und die Grenzen der kulturellen Beeinflussungsmöglichkeit nachzuweisen. Da es bei der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich ist, so viele Beispiele heranzuziehen, dass wir einen Eindruck von den im Durchschnitt üblichen Vorstellungen über die Geschlechter gewinnen können, seien nur wenige, möglichst widersprüchliche Ansichten wiedergegeben, die uns die äußersten Grenzen kultureller Prägung erkennen lassen. Dazu ist es zunächst notwendig, den Begriff Kultur zu klären. Der ethnologische Kulturbegriff vermeidet jede Wertung. Für ihn ist Kultur die Gesamtheit der Kenntnisse, Fertigkeiten, Tätigkeiten, Institutionen, sozialen Einrichtungen und geistigen Vorstellungen, die eine Menschengruppe besitzt, das heißt übernommen oder hervorgebracht hat. In diesem Sinne gibt es keine Menschen ohne Kultur. Und so soll dieser Begriff im Folgenden auch verwendet werden. Erst der wertfreie Kulturbegriff gibt uns die Möglichkeit, die Einrichtungen und Vorstellungen aller Kulturen vorurteilslos miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel die Kultur der Buschmänner neben unsere technisch hochentwickelte europäische Kultur zu stellen. Es ist bekannt, dass der Mensch als biologisch unfertiges Wesen zur Welt kommt und sich darum der körperliche und geistige Reifungsprozess in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt vollziehen muss. Das trifft auch für Pflanzen und Tiere zu. Aber die menschliche Situation unterscheidet sich von der anderer Lebewesen dadurch, dass in ihr seit Generationen bestehende Traditionen wirksam sind, die eine jeweils spezifische, dabei keineswegs immer aus der natürlichen Umwelt abzuleitende Beeinflussung mit sich bringen. Diese Traditionen bilden einen wesentlichen Bestandteil der menschlichen Kultur. Welche Rolle die Kultur im Entwicklungsgang des Menschen überhaupt spielte, kann hier nicht behandelt werden. Aber, wie eben gesagt wurde, wird jeder Mensch in eine bestimmt geartete Umwelt hineingeboren. Damit steht er vor der Aufgabe, sich in sie einzupassen, das heißt, die in ihr geltenden Regeln zu lernen und sein Verhalten nach den an ihn herangetragenen Erwartungen einzurichten. Dass dieser Prozess nur unter Schwierigkeiten, oft Kämpfen, vollzogen wird, weiß jeder aus eigener Erfahrung. Der junge, seine Kultur erst erlernende Mensch erlebt sie als etwas Starres und Unveränderliches. Es gehört sogar zu seiner Erziehung, ihm vor Augen zu führen, dass die Älteren ihm nicht aus Willkür oder zur Befriedigung von Machtgelüsten ein bestimmtes Verhalten abfordern, sondern dass auch sie sich als erziehende Personen durch Alter oder Religion geheiligten Sitten beugen. Dass das Bedeutsame die kulturellen Muster und nicht die individuellen Abweichungen davon sind, gestattet uns, das Grundsätzliche unseres Themas trotz der erforderlichen Kürze herauszuarbeiten. Der zu allen Zeiten und bei allen Völkern zu beobachtende Kulturwandel kann hier ohne Schaden vernachlässigt werden, da gerade der Darstellung des Wandels eine Schilderung des feststehenden Hintergrundes des in der Zeit Dauernden vorangehen müsste. Es gibt keine Kultur, in der man nicht aufgrund der biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau ein unterschiedliches Verhalten der beiden Geschlechter erwartet. Kulturelle Verhaltenserwartungen sind aber nichts Unbestimmtes, sondern kleiden sich in die Form von Vorschriften und Verboten, die aufeinander abgestimmt die Rechte und Pflichten des Einzelnen in Bezug auf seine Gemeinschaft festlegen. Die Gesamtheit der auf die Frau als Frau Bezug nehmenden Verhaltenserwartungen wollen wir als die weibliche Rolle bezeichnen. Entsprechend verstehen wir die männliche Rolle. In keiner Kultur wird es versäumt, das Erlernen der weiblichen und männlichen Rolle in die Erziehung der Kinder einzubauen. Wer möchte einen Mann heiraten, der zu faul ist, das Feld zu bestellen? Wer möchte eine Frau heiraten, die zu faul ist, Kleider zu weben, heißt es in einem Gedicht der neuseeländischen Maori. Die in der Kultur vorgeschriebenen männlichen und weiblichen Rollen sind am ehesten in der Form des männlichen bzw. weiblichen Ideals zu fassen. Eine solche Idealfigur kann übrigens auch Schattenseiten aufweisen. Meistens handelt es sich dann um indirekte Herausstellungen der Vorzüge des anderen Geschlechts. So zum Beispiel, wenn bei uns gesagt wird, dass Frauen klatschen und darum kein Geheimnis bewahren können. Die Idealvorstellung von Mann und Frau in der deutschen Kultur wollen wir uns aber noch etwas näher ansehen, weil sie den Hintergrund abgibt, von dem aus wir das Verhalten der Geschlechter in anderen Kulturen beurteilen. Obwohl sich gegenwärtig die Idealvorstellung zu wandeln scheint, haben wir doch alle noch durch unsere Erziehung die auf eine lange Tradition aufgebaute alte Idealvorstellung zu einem großen Teil oder ganz und gar übernommen. Man wird aber nicht nur für unser Thema, sondern für jede Betrachtung fremder Völker prüfen müssen, wie weit uns unsere Erziehung an einem Verstehen der fremden Kulturen hindert. Wir sind, wie in Europa überhaupt, davon überzeugt, dass das Verhalten der Geschlechter zueinander an erster Stelle biologischen Gesetzen folgt und dass aus diesen auch das naturgegebene Verhalten von Mann und Frau in außersexuellen Beziehungen abzuleiten ist. Dem männlichen Ideal in unserer Kultur entsprechend fordern wir von Mann aufgrund seiner begehrenden Sexualität ein aktives und eroberndes Verhalten, das allerdings, bedingt durch seine im Vergleich zur Frau höhere Intelligenz, in besonnenen Bahnen verlaufen soll. Die ihm zuerkannte rationale Denkbegabung sichert ihm den Vorrang in allen geistigen Berufen. Von seiner Einsicht erwarten wir Beständigkeit in menschlichen und sozialen Beziehungen, doch dürfen Freiheitsliebe und Treue zu geistigen Werten und Personen bestehende Ordnungen sprengen. Wir sehen es als verständlich an, dass der übermächtig gedachte Sexualtrieb und eine natürliche Veranlagung zur Mehrehe die Treuehaltung zur Frau durchbrechen kann. In extremer Ausbildung zeigt der Supermann beinahe übermenschliche Züge, sowohl hinsichtlich körperlicher wie geistiger Leistungsfähigkeit. Das weibliche Verhalten sehen wir komplementär zum männlichen. Wir denken es in der Natur der Frau begründet, dass sie sich im Allgemeinen passiv, gelegentlich auch gefühlsbetont spontan und darum oft unvernünftig oder unberechenbar verhält. Innerhalb dieses Rahmens hält unsere Kultur für die Frauen zwei Rollen bereit. Die eine dient mehr dem Hausgebrauch, die andere dem Leben außerhalb der Familie. Nach unserer Vorstellung sorgt die mütterliche Frau im Kreise ihrer Familie mit unübertrefflichem Einfühlungsvermögen, mit Verständnis und Verstand, mit Hingabe und letzter Opferbereitschaft für das körperliche und seelische Wohl der ihrer Pflege Anvertrauten. Die Gestaltung des öffentlichen Lebens überlässt sie dem Mann, den sie als den geistig Überlegenen und in dieser Hinsicht Erfahreneren ansieht. Die zweite weibliche Rolle hebt das sexuelle Verhalten der Frau scharf hervor. In ihr ist die Frau sich ihrer Körperlichkeit bewusst und sucht den Mann damit zu verführen, das heißt ihn zu einem aktiven Verhalten zu verlocken. Ihre körperlichen Reize durch Kleidung und Schmuck und durch ein kokettes Gebaren ins rechte Licht zu setzen, wird als weiblich angesehen. In dieser Rolle gesteht man der Frau geistige Ebenbürtigkeit, seltener sogar Überlegenheit zu. Dennoch geht die allgemeine Tendenz dahin, die biologisch begründet gedachte Abhängigkeit der Frau vom Mann auch auf das geistig-seelische Gebiet zu übertragen. In unserer Kultur sehen wir also das soziale Verhalten der Geschlechter als im Grunde biologisch-sexuell bestimmt an. Nun gibt es aber in jeder Kultur außerhalb der sexuellen Beziehungen und oft nicht von ihnen abzuleiten Aufgaben, die entweder nur der Mann oder nur die Frau zu erfüllen hat. So stellt zum Beispiel im Südirak die Frau die für den häuslichen Bedarf notwendige Töpferware her, indessen betreibt der Mann das auf Verkauf eingestellte Töpfergewerbe. Die Frau spinnt die zur Herstellung von Stoff benötigte Wolle, aber nur der Mann verwebt sie. Der Mann wurfelt den Reis nur mit seinen Händen, die Frau benutzt dazu einen Flechtteller und anderes mehr. Auch solche im täglichen und rituellen Leben zu beobachtenden Sitten gehören zur männlichen bzw. weiblichen Rolle. Man kann sie, ohne auch nur im Mindesten auf das Geschlecht Bezug zu nehmen, in allen Einzelheiten beschreiben. Für eine Erklärung der beobachteten Verhältnisse ist damit nichts gewonnen. Wenn wir unter Erklärung Ableitung aus Ursachen verstehen, so können wir nach historischen, biologischen oder psychischen Gründen suchen. Es ist hundertfach nachgewiesen worden, dass dieser oder jener Kulturzug nur aufgrund der einmalig besonderen Umstände bei seiner Entstehung, Weitergabe und Ausbreitung heute vorhanden ist. So wäre noch zu Beginn unseres Jahrhunderts eine deutsche Frau mit kurzen Haaren als unweiblich angesehen worden, während sich gegenwärtig die Haartracht der beiden Geschlechter angleicht. Die historisch zufällige Ursächlichkeit vieler kultureller Formen können wir also als gegeben annehmen. Gibt es aber darüber hinaus nicht auch eine biologische und psychische? Solche Fragen lassen sich nicht durch logische Spekulationen klären, sondern nur durch Vergleich von Tatsachenmaterial. Mit dem Problem des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Charakter in verschiedenen Kulturen hat sich die amerikanische Ethnologin Margaret Mead beschäftigt. Ihre Ergebnisse haben weit über Fachkreise hinaus Widerhall gefunden. Titel und Inhalt ihrer Bücher wie Sex and Temperament, Male and Female weckten das Interesse vieler Menschen, die für psychologische Fragen aufgeschlossen waren und da psychoanalytische Gedankengänge in Amerika auch in Laienkreisen eine weite Verbreitung gefunden haben, war deren Zahl sehr viel größer als etwa in Deutschland. Gerade die Vertrautheit mit der psychoanalytischen Lehre bewirkte aber, dass Margaret Meads Leserkreis dazu neigte, bei aller Anerkennung der von ihr dargestellten kulturbedingten Unterschiede im Verhalten der Geschlechter doch den sexuellen Trieb als die auslösende Ursache menschlichen Handelns, also auch der Kulturgestaltung, anzusehen. Die eigentliche Fragestellung von Mead ist aber unser Problem, nämlich: Gibt es ein naturbedingtes, männlich oder weiblich zu nennendes Verhalten, das sich unmittelbar auf die Kulturgestaltung auswirkt, wie immer die historischen Umstände beschaffen sein mögen? Dass dem Sexualtrieb in der natürlichen Ausstattung des Menschen eine hohe Bedeutung zugesprochen wird, bringt Mead schon in den Titeln ihrer Bücher zum Ausdruck. Aber, und das muss hier nachdrücklich betont werden, es gibt für sie nur eine Form des Sexualtriebes, wie es für uns auch nur eine Form des Ernährungstriebes gibt. Anhand ihrer Beispiele möchte sie nachweisen, dass die Natur dem Manne keine andere Form des Sexualtriebes gegeben hat als der Frau. Damit wird aber der Sexualtrieb nur zu einem der biologisch verankerten Antriebe des Menschen und muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Wir kommen darauf noch einmal am Schluss zurück. Wie sehr nun die Äußerung auch des sexuellen Triebes von den jeweiligen kulturellen Formen abhängig ist, soll an einer der im Buch Sex and Temperament in Three Primitive Societies besprochenen Kulturen gezeigt werden. Von unseren mitteleuropäischen Anschauungen her gesehen, bewirkt hier die Kultur eine Umkehrung der Natur der Geschlechter. Die in dem genannten Buch herangezogenen Kulturen sind alle im Nordosten Neuguineas beheimatet. Da sie ganz verschiedene Typen repräsentieren, wird nebenbei klar, wie groß die Unterschiede bei geografisch eng benachbarten Kulturen sein können. Für die hier herausgegriffene Kultur der Chambuli kann aus Zeitmangel keine eingehende Schilderung gegeben werden, die allein uns den Prozess der Formung der natürlichen Antriebe vor Augen führen könnte. Es sei hierfür auf das Buch verwiesen. Wir müssen uns hier damit begnügen, das Endresultat dieser Formung darzustellen. Wir erfahren, dass in der Gemeinschaft der Chambuli die Männer rechtlich dominieren, obwohl sie von ihrem Recht selten Gebrauch machen. Sie sind nämlich jedenfalls im Durchschnitt in all ihren Haltungen und Gefühlen und daraus resultierenden Handlungen abhängig von den Frauen. Nur durch die Frauen gewinnen sie das Gefühl der Existenzsicherheit. Sie überlassen ihnen die Gestaltung der sexuellen Beziehungen, sie erwarten, dass die Frauen auch auf diesem Gebiet Initiative entwickeln und die Führung übernehmen. Die männliche Aktivität in Liebesdingen beschränkt sich auf Liebeszauber. Sie benutzen dazu den Frauen gestohlene Steine, die diese zu autoerotischen Zwecken verwenden. Das finden die Männer unrecht, da sie an erster Stelle aus der größeren sexuellen Ausgeprägtheit und dem Trieb der Frauen Nutzen ziehen möchten. Was die Frauen meinen, sagen oder tun werden, hält das Denken der Männer besetzt, auch wenn sie gelegentlich nicht sehr dauerhafte Beziehungen zu anderen Männern aufnehmen. Die Männer stehen bei der Ausübung ihrer kulturell vorgeschriebenen Rolle als Einzelne da. Nur selten verbünden sie sich spontan mit diesem oder jenem Mann. Die Frauengruppe dagegen ist durch ständige und vielfältige Beziehungen ihrer Mitglieder zusammengeschlossen. Die Frauen werden nicht durch Gefühle der Rivalität irritiert. Sie verhalten sich gegenüber den Männern energisch, schützend und jovial. Doch sind die Männer letzten Endes den Frauen übergeordnet. Sie dürfen nämlich die Frauen schlagen, was aber nur vorkommt, wenn die Scham sie überwältigt. Eine solche überwältigende Scham kann bemerkenswerterweise entstehen, wenn Frauen zu nahe Zeugen ritueller Vorgänge waren, die sie eigentlich nicht sehen sollten. Die Einrichtung, dass Frauen mit Zustimmung der ganzen Gemeinschaft von Männern geschlagen werden dürfen, ist, man kann sagen leider, geeignet, das Bild einer eindeutigen weiblichen Vorherrschaft über entsprechend kokett um Aufmerksamkeit und Zuwendung werbende Männer zu trüben. Auch die beiden anderen als Beispiele herangezogenen Kulturen in Sex and Temperament erwecken beim unbefangenen deutschen Leser das Gefühl, hier verhalten sich aber die Frauen ganz wie bei uns die Männer wie bei uns die Frauen. Man darf Margaret Mead unterstellen, dass sie diese Wirkung beabsichtigte, denn das zusammenfassende Ergebnis ihres Buches lautet, der Charakter der beiden Geschlechter ist nicht gegeben, sondern wird kulturell produziert, wie sie sagt. Wenn man auch ohne weiteres zugeben muss, dass die von Mead gebrachten Beispiele Extremvarianten sind, so haben sie doch gerade als solche eine besondere Beweiskraft. Sie zeigen, verglichen mit unseren Ansichten, den Umfang kultureller Beeinflussungsmöglichkeiten, die, so scheint es zunächst, die biologischen Gegebenheiten völlig in den Hintergrund drängen können. Dass das tatsächlich die Meinung von Mead ist, ergibt sich aus den von ihr gezogenen Schlussfolgerungen. Wir können, meint sie, nun allen gegebenen oder auch gewünschten kulturellen Verhältnissen entsprechende Persönlichkeiten angeben. Wir können vorhersagen, welche Charakterzüge durch bestimmte Erziehungsmaßnahmen geprägt werden. Wir können also durch eine wohlüberlegte Erziehung jede gewünschte männliche oder weibliche Persönlichkeit produzieren und damit in einer Kultur vorhandene Spannungen zwischen den Geschlechtern ausgleichen oder ihnen vorbeugen. Entsprechend ließen sich Spannungen zwischen Generationen oder Gemeinschaften beseitigen. Über die praktische Anwendbarkeit der eben dargestellten Ergebnisse können wir leider keine Aussagen machen, da die hierfür notwendigen Experimente bisher nicht durchgeführt wurden. Schienen nun auch die Forschungen von Mead ergeben zu haben, dass man die biologischen Anlagen des Menschen kulturell fast beliebig formen kann, so waren doch andere Forscher mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden. Nicht erwiesen war nämlich, dass wirklich alle Menschen gleich veranlagt sind. Die Annahme der psychischen Einheitlichkeit des Menschengeschlechtes wird nun vor allem von den Psychoanalytikern seit langem vertreten. Ihre Theorie betrachtet die Veranlagung des Menschen nicht im Einzelnen, sondern als Summe von Antrieben, in deren Stärke sich die Menschen sogar unterscheiden können. Doch glauben die Psychoanalytiker an eine psychische Gesetzmäßigkeit, aufgrund deren alle Menschen, die unter genau gleichen Umständen aufwachsen, gleiche Persönlichkeitszüge entwickeln. Eine Bestätigung dieser Anschauungen würde dann gegeben sein, wenn man aufgrund der genauen Kenntnis einer Kultur eine zutreffende Vorhersage für die Grundpersönlichkeit machen könnte, die trotz aller individueller Variationen bei jedem einzelnen Menschen dieser Kultur nachgewiesen werden kann. Einer praktischen Erprobung dieser Arbeitshypothese diente die von der Ethnologin Cora Dubois in Zusammenarbeit mit dem Psychoanalytiker Abraham Cardinal auf der kleinen Insel Alor durchgeführte Untersuchung. Alor ist etwa 1000 Kilometer östlich von Java gelegen und kann noch zum indonesischen Kulturbereich gerechnet werden. Inselkulturen erfreuen sich ganz allgemein großer Beliebtheit als ethnologische Studienobjekte, da Insellagen kulturelle Sonderbildungen ermöglichen. Als solche Sonderbildungen muss man darum auch die Persönlichkeit von Mann und Frau auf Alor verstehen. Für unsere Fragestellung sind die Grundzüge der weiblichen Persönlichkeit interessant, weil die Frauen in einem Kampf zwischen natürlichen Antrieben und kulturellen Forderungen bzw. Versagungen weniger einheitlich geformt werden als die Männer. Aber auch bei den Männern gibt es große individuelle Unterschiede. Die Frauen sind in dieser Gesellschaft die eigentlich Gebenden. Auf ihnen allein lasten die Anbautätigkeit und die Schweinehaltung, die hier die Lebensführung sichern. Ihre Arbeitsleistung wird aber nicht anerkannt, sondern nur hingenommen. Die ihr vom Manne zugestandene Kontrolle über die Wirtschaftsführung der ganzen Familie bedeutet tatsächlich, dass er ihr außer der Arbeit auch sämtliche Verantwortung zugeschoben hat. Nehmen die Frauen in dieser Kultur die ihnen vorbehaltene Rolle an, so akzeptieren sie damit gleichzeitig lebenslängliche Ausbeutung und Arbeit bis zum Überdruss. Das Versäumnis der Frauen, die in ihren Händen liegende Macht zu ihrem Vorteil auszunutzen, erklärt Cora Dubois durch das Fehlen jeder Erziehung der Mädchen zu Mutterschaft und Ehe, das heißt zu einem Leben als Erwachsene. Man überlässt es den Mädchen, mit diesen Situationen selbst fertig zu werden. Daher übertragen seelisch unmündige Mütter eine Dauerunmündigkeit auf nachfolgende Generationen. So bleiben die Mädchen zwischen ihren Antrieben und Ängsten hin und her gerissen. Einem auch bei diesen Frauen vorhandenen Impuls zur Mutterschaft wird durch die Angst vor der damit verbundenen Arbeit entgegengewirkt. Das schafft bei den meisten Frauen einen Zustand ängstlicher Verwirrung, den sie zwar erleben, sich aber nicht bewusst machen können. Die natürliche Folge ist eine leicht zu erweckende Aggressivität der Frauen gegen alles und alle. Vielen bereitet es Genugtuung, die sexuellen Wünsche der Männer abzulehnen. Sie hassen die Arbeit, die sie leisten müssen. Gegenüber ihren Kindern sind sie unberechenbar, bald liebevoll, dann wieder schroff abweisend. Über das Gelingen des Versuches, aufgrund der genauen Kenntnis einer Kultur zutreffende Vorhersagen über die dieser Kultur entsprechende Persönlichkeit zu machen, scheinen die Meinungen von Cora Dubois und Cardinal auseinanderzugehen. Wir müssen uns hier mit der Feststellung begnügen, dass Cardinal den Versuch als gelungen ansieht, während sich Cora Dubois von den Persönlichkeitsunterschieden angezogen zeigt und auch diese erklärt und nicht nur dargestellt sehen möchte. Erklärt werden können sie aber wohl nur aufgrund unterschiedlicher Veranlagungen, jedenfalls bis jetzt nicht durch die Annahme eines bei allen Menschen gleichen Gesetzen folgenden Seelenlebens. Lässt man aber überhaupt die Möglichkeit zu, dass es verschiedene Veranlagungen gibt, so könnten diese nicht nur auf das Individuum, sondern auch auf das Geschlecht bezogen sein. Psychologie und Ethnologie bleiben uns darum auf die Frage nach der Veranlagung der Geschlechter eine eindeutige Antwort schuldig. Immerhin kann die Ethnologie die mit einem ständigen Vergleich aller bekannt gewordenen kulturellen Institutionen und Formen arbeitet, etwas über das durchschnittlich übliche Verhalten von Mann und Frau aussagen. Das Übliche wird man geneigt sein, als das Natürliche anzusehen. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Dressurfähigkeit des Menschen sehr weit geht, wie aus den Beispielen kultureller Extrem- und Sonderbildungen hervorging. Das durchschnittlich übliche Verhalten von Mann und Frau lässt sich leichter vom Sozialen als vom Sexuellen her verstehen. Die sozialen Einrichtungen haben primär die Aufgabe, der Existenzsicherung zu dienen. Zunächst müssen also die biologischen Bedürfnisse befriedigt werden, obgleich in wohl allen Kulturen auch Bedürfnisse entstanden sind, die sich kaum biologisch ableiten lassen. Immerhin haben alle Menschen Hunger und in allen Kulturen müssen beide Geschlechter zur Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses beitragen. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass dem Manne dabei die körperlich anstrengendsten und gefährlichsten Tätigkeiten zufallen, während die Frau meist die mühseligen, Stetigkeit erfordernden Aufgaben übernimmt. Es ist üblich, dass in der Hand des Mannes die Waffen sind, die er nicht nur zur Nahrungsbeschaffung benutzt, sondern auch, um tierische und menschliche Feinde abzuwehren. In allen Kulturen ist die schwangere Frau und die mit Kleinkindern belastete Mutter auf den Schutz des Mannes angewiesen. Und es kann uns nicht wundern, dass diese wirkliche Abhängigkeit der Frau vom Mann in fast allen Kulturen ein Gefühl grundsätzlicher Überlegenheit beim männlichen Geschlecht entstehen ließ. Das drückt sich zum Beispiel auch darin aus, dass in den meisten Kulturen die Frauen vom geistig-rituellen Leben ausgeschlossen oder nur partiell zugelassen sind. Es ist müßig zu fragen, ob die Entwicklung anders gelaufen wäre, wenn die Frau nicht aus biologischen Gründen auf den Schutz des Mannes angewiesen wäre. Sie war und ist es, und daraus ergeben sich Folgerungen. Dass man aus der sozial abhängigen Stellung der Frau nichts Grundsätzliches über ihre geistige Begabung ableiten kann, erweist sich zum Beispiel heute an unseren Universitäten, wo das durchschnittlich geforderte Leistungsniveau auch von den Frauen erreicht wird. Interessant ist nun, dass sich für die Anknüpfung sexueller Beziehungen kein übliches Verhalten nachweisen lässt. Die Ehe, die als sozialer Vertrag eine Sache der Gemeinschaft ist, erst in unserer Kultur individualisiert sie sich, verfolgt überall praktische Ziele, Sicherung der materiellen Existenz und der Nachkommenschaft. Hingegen ist die sexuelle Beziehung der Geschlechter von der Institution der Ehe getrennt zu sehen. Und dabei lässt sich nicht sagen, dass üblicherweise der Mann der aktive Teil ist. Vielmehr scheint es so, dass innerhalb der üblichen Formen des Werbens der individuellen Veranlagung ein großer Spielraum gegeben ist. Wie es denn auch in unserer noch immer männlich orientierten Kultur von manchem Manne heißt, er wurde geheiratet. Es sei abschließend darauf hingewiesen, dass es vorläufig dahingestellt bleiben muss, ob das Vorkommen bestimmter Extremvarianten zu praktischen Nutzanwendungen verleiten sollte. Die Ansichten darüber, ob uns ein durch Tradition geheiligtes, natürliches Verhalten oder ein durch Zucht jeweils besonders geprägtes Verhalten am dienlichsten ist, werden sehr auseinandergehen.
Über kulturell bedingte Deutungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sprach im Vortragsprogramm der RIAS-Funk-Universität Professor Sigrid Westphal-Hellbusch, Freie Universität Berlin.
Deutschlandradio Retro.